So, good evening.
Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Ob nun zufällig oder nicht, auf alle Fälle sind Sie da. Wir reden heute Abend über die Zukunft, über Algorithmen. Und ich werde über die Zukunft der Algorithmen reden. Die Zukunft der Algorithmen besteht darin, die Zukunft vorherzusagen. Das hören wir zumindest als Versprechen. Ich rede über die künstliche Intelligenz. Da geht es um das Deep Learning, Machine Learning, Data Mining. Und diese neue Forschung verspricht uns zu sehen, was in der Zukunft passiert. Es gibt Predictive Analytics als Wissenschaftsgebiet, das sich damit beschäftigt. Und da will man die Daten erheben, um die Strukturen der Zukunft zu entdecken. Und die Versprechungen sind tatsächlich aufregend. Die Fähigkeit, künftige Trends zu antizipieren, sollte dazu beitragen, den Eintrag und den Einsatz von Ressourcen zu optimieren, zum Beispiel durch gezielte Werbung für die Menschen, die an einem bestimmten Produkt sind oder interessiert werden können, oder durch das frühzeitige Erkennen von Problemen oder möglichen Betrugsfällen oder durch Vorbeugung von Krankheiten, aber auch durch Konzentration der Prävention und Verbrechensbekämpfung auf besonders gefährdete Personen und Gruppen. Da haben wir schon was drüber gehört heute. Das sind die positiven, aufregenden Gedanken. Die sind ja auch willkommen, aber die Vorstellung, dass die Zukunft im Voraus bekannt sein kann, gibt auch Anlass zu großer Besorgnis. Und da geht es nicht nur darum, was passiert, wenn die Voraussagen nicht stimmen. Man fürchtet sich auch vor dem, wenn die Vorhersagen stimmen. Weil wir fürchten, dass die Vorhersage grundlegende Fehler hat und nicht korrekt ist, aber auch korrekte Vorhersagen können zu Problemen führen. Wenn man den Algorithmen folgt, zum Beispiel, dann kann man auf eine präemptive Politik kommen als Lösung. Darüber werde ich noch sprechen. Präemptive, vorwegnehmende Politik nimmt uns aber, uns allen, den Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Eine negative Wirkung für die Zukunft. Was ich jetzt vorstellen will, ist, dass dieser Enthusiasmus und die Besorgnisse durchaus legitim und begründet sind, aber sind teilweise fehl am Platz. Denn in der Tat ist die algorithmische Vorhersage sehr verschieden vom Konzept der Vorhersage, das sich in der modernen Gesellschaft seit dem 18. Jahrhundert orientiert und geleitet von der Idee der Wahrscheinlichkeit entwickelt hat. Im 18. Jahrhundert, wie gesagt, hatten wir diese Gedanken der Wahrscheinlichkeit und dass man die Wahrscheinlichkeit berechnen kann. Da gibt es wunderbare Forschungsarbeiten dazu, wie sich das historisch entwickelt hat. Das ist jedoch so, wenn das Prognosemittel ein Algorithmus ist und nicht ein Mensch, dann sind die Verfahren und die Kriterien unterschiedlich und die Ergebnisse ändern sich dementsprechend. Die algorithmische Vorhersage, sagt man, erlaubt es uns, Dinge vorherzusehen, die der Mensch nicht vorhersehen könnte. Das ist durchaus so, dass man damit wirklich Mittel in der Hand hat, die der Mensch vorher nicht hatte. Aber algorithmische Prognose hat auch verschiedene konzeptionelle Probleme. Was machen Algorithmus? Wie funktionieren sie überhaupt? Ich habe ja schon Big Data erwähnt. Das ist ein Wort in aller Munde heutzutage. Die Big Data sollen ja eine Ära des Überflusses an Daten einleiten. Man kann sie kombinieren und man hat dafür unbegrenzte Rechenleistung zur Verfügung durch die sogenannten Smart Algorithms. Und ich werde Ihnen die Geschichte erzählen, die hier ständig zirkulieren hinsichtlich der Big Data. Man sagt, Algorithmen können alle diese Big Data über ein gegebenes Phänomen sammeln. Damit bilden diese Algorithmen ein statistisches Universum mit n gleich alle. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass die Probenahme, die Stichprobenahme immer eine schwierige Geschichte ist. Das ist bei Big Data überhaupt kein Problem mehr. Die Algorithmen brauchen keine Proben zu nehmen. Sie sammeln einfach alle Daten. Deswegen sagt man, sind die Algorithmen in der Lage, bestimmte objektive Informationen zu liefern, weil sie brauchen nicht selektieren, sie berücksichtigen alle Fälle, können sich alles ansehen und diese Algorithmen beziehen sich auch nicht auf Modelle oder Theorien für die Interpretation der Daten. Algorithmische Verarbeitete nutzt Korrelationen und die sind so in der Lage, die Bedeutung und Folgen eines Phänomens zu zeigen, unabhängig von jeglicher Theorie. Anderson hat 2008 gesagt, mit genügend Daten sprechen die Zahlen für sich selbst. Man muss einfach nur nachschauen, welche Muster die Computer aus dem Datenozean gewinnen können. Die schauen einfach da rein, diese Algorithmen in die Datenozean und gucken, was da ist. Die Ergebnisse wären also Aussagen, nicht kausale Erklärungen. Es ist dann also nicht ein Ergebnis, an das wir gewohnt sind, dass kausale Erklärungen gibt. Man sagt, man muss ja auch nicht wissen, warum es zu einem bestimmten Ergebnis kommt. Man braucht einfach nur zu wissen, was das Ergebnis ist. In der digitalen Welt, davon geht man aus, löst die Korrelation die Kausalität ab. Da gibt es viele Diskurse dazu. Da gefällt uns vielleicht dieser Diskurs, vielleicht auch nicht. Aber ich will was anderes sagen. Natürlich sind es Ergebnisse, die mit neuesten und sehr fortschrittlichen Technologien gewonnen werden. Aber schauen wir uns die Daten an, so ist unsere Einstellung trotz der modernen Technik doch nicht so anders geworden. Die algorithmischen Vorhersagen scheinen hier auch der Nachfolge der antiken divinatorischen Haltung zu sein, wie wir sie im Osten, Nahen Osten und in Griechenland erlebt haben und wie sie die Chinesen verfeinert hat. In der Antike erschien die Zukunft für den Menschen unergründlich, aber nicht für die Göttlichkeit. Heute scheint die Zukunft für den Menschen unergründlich, aber nicht für den Algorithmus. Damit hat in der Antike natürlich die Wahrsagung ihren Sinn gehabt, weil, wie gesagt, die Zukunft war sowieso nicht zu ergründlich für den Menschen. Heute sind wir der Meinung, dass die Algorithmen alles können tun. Wie die Algorithmen wurden divinatorische Verfahren von präzisen Techniken geleitet, die starr eine Reihe von Schritten vorsahen, genau wie ein Algorithmus. In beiden Fällen gibt es Programme im Fall der Algorithmen und im Fall der Wahrsagung. Und es sind Programme, die im Gegensatz zu wissenschaftlichen Praktiken Phänomene nicht erklären oder verstehen wollen, sondern sie einfach nur nach vorne holen. Das heißt, ihr müsst nicht verstehen, wie es läuft, ihr müsst nur wissen, was zu machen ist und was bei rauskommt. Und das ganze Universum wurde in einem Netz von Korrespondenzen, Beziehungen artikuliert. Foucault hat das gemacht, diese Haltung beschrieben. diese Beziehungen, Korrespondenzen, die man in verschiedensten Phänomenen erfassen konnte, um Konfigurationen und Muster zu identifizieren. Ein Beispiel. Der Walnussahorn hat die gleiche Form wie das menschliche Gehirn, das ist schon beeindruckend. Das menschliche Gesicht reproduziert die Karte des Himmels. Das Laub der Bäume ähnelt fliegenden Vögeln. Aus Korrelationen und mit Hilfe divinatorischer Techniken könnte man Hinweise ableiten auf die zu treffenden Entscheidungen oder auf künftige Ereignisse. So funktionierten divinatorische Prozesse. Korrelationen wurden gefunden, Techniken hat man eingesetzt, um zukünftige Ereignisse abzuleiten und Entscheidungen so zu bestimmen. In einer solchen Weltanschauung, in einer solchen Semantik, war die Idee, die Zukunft vorwegzunehmen, durchaus plausibel. Denn man ging davon aus, dass die Zukunft existierte und vorherbestimmt war, ganz anders, als wir das heute glauben. Irgendjemand hat schon die Zukunft vorherbestimmt, nur wir wissen es nicht. Die Herausforderung für Menschen war einfach nur, irgendwie zu erfahren, wie die Zukunft aussieht. In unserem Zeitbegriff ist die Zukunft jedoch offen, ein offenes Feld, das heute weder dem Menschen bekannt ist, aber auch keine hypothetische höhere Instanz, kein Gott kann vorher die Zukunft kennen, weil sie einfach noch nicht existiert in der Gegenwart. Keiner kann sie kennen. Unsere Zukunft ist eine offene Zukunft. Die offene Zukunft unserer modernen Gesellschaft ist nichts etwas Gegebenes, Vorbestimmtes, sondern ist ein Horizont. Ein Horizont der Gegenwart, der sich immer weiter weg bewegt, wenn wir näher an ihn herangehen. Also man kann diesen Horizont nie erreichen. Deswegen ist unsere Haltung zur Zukunft anders. Und unsere moderne Prognose hat daher die Form der Planung angenommen. Man plant, man bereitet die Gegenwart kontrolliert auf eine stets ungewisse Zukunft vor. Das ist die Planung. Seit der frühen Neuzeit ist das Werkzeug für den Umgang mit der Ungewissheit der Zukunft nicht mehr die Weissagung, sondern die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das Rechenwerk verspricht nicht zu verraten, was morgen passieren wird. Diese Rechnung sagt nicht, ich kann die Zukunft sehen, sondern sie kann einfach nur ermitteln, welchen Mangel an Wissen wir in der Gegenwart über die Zukunft haben. 40%, 27%. Und damit können wir auch rational entscheiden, obwohl die Zukunft unsicher ist. Wir wissen zumindest einiges zu dem, was wir wissen müssen, um in die Zukunft zu gehen. Dieser Ansatz ist die Grundlage der wissenschaftlichen und technologischen Einstellung der Moderne. Das ist auch der Ansatz, der zu den fortschrittlichsten Techniken der künstlichen Intelligenz und des Maschinenlernens geführt hat. Diese Techniken, Maschinenlernen oder Algorithmic Predictions, algorithmische Prognostizierung, nutzen statistische Werkzeuge, die aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung stammen. Und jetzt nutzen sie diese Werkzeuge und sagen gleichzeitig, wir versprechen euch, wir können die Zukunft vorhersagen. Damit widersprechen sie ganz offen der Annahme der offenen und unvorhersehbaren Zukunft. Wie kann man das vereinbaren mit dem ontologischen Rahmen der modernen Welt? Wie werden algorithmische Vorhersage und probabilistische Traditionen miteinander verknüpft und wie werden sie unterschieden? Zurück zu unserem Punkt. Algorithmische Verfahren reproduzieren hier ein divinatorisches Modell. Und diese Divination, die Weissagung, reagierte, wie wir wissen, nicht auf ein abstraktes Interesse an der Zukunft, sondern auf sehr praktische Fragen. wie soll ich zum Beispiel mich entscheiden und wie soll ich mich heute verhalten, damit ich morgen für mich die günstigsten Bedingungen haben kann. Sehr präzise, individuelle Fragen. Wann ist zum Beispiel die beste Zeit, um in die Schlacht zu ziehen oder meinen Weizen zu sehen? Wird meine Ehe erfolgreich sein? Ich will diese Fragen beantwortet haben, um mich entscheiden zu können. Die göttliche Antwort durch die Weissagung erlaubt es in erster Linie, pünktlich und individuelle Vorhersagen zu treffen. Und genau das macht auch die Predictive Analytics. Der Zweck der Berechnung per Algorithmus ist eine möglichst genaue Indikation über das, was eine bestimmte Persönlichkeit ausmacht. Und hier habe ich wieder ein Zitat aus einem Buch über Predictive Analytics. Während die Vorhersage der Gesamtzahl der Eiscremewaffeln man abschätzen kann, die im nächsten Monat in Nebraska gekauft werden, kann Ihnen Predictive Analytics sagen, welche Bewohner Nebraskas wahrscheinlich mit einer Eiskugel in der Hand gesehen werden. Und das ist der Hauptunterschied zwischen der Tradition der Statistik und der neuen Entwicklung im Maschinenlernen. Deswegen verkörpert hier Predictive Analytics, die Epistemologie der Big Data. Wir haben ja vorhin vor einer halben Stunde gerade Gedanken dazu gehört. Der Gedanke des Durchschnittsmenschen ist ein Gedanke, wo alle Elemente der Population mehr oder weniger perfekte Klone sind. Niemand von uns ist der Durchschnittsmensch sozusagen, aber in der Statistik macht man eben diese Annäherung, diese Durchschnittsbildung. Jetzt sagt die prädiktive Analytik, wir machen es anders. Wir haben die Customization, die Personalisierung. Damit können wir die Variabilität, die Unterschiedlichkeit verstehen. Wir hören zum Beispiel von den Predictive Analytic-Proponenten, dass wir jetzt in der Medizin nicht mehr wissen wollen, wie Krebs funktioniert, sondern wie ihr spezifischer Krebs unterschiedlich ist von den anderen Formen. Wie funktioniert das? Wie kann man solche Voraussagen treffen? Zum Beispiel, wer wird jetzt als nächstes Eis kaufen oder wie sieht der Krebs aus, den Person XY hat? Das Ganze kann funktionieren, weil Algorithmen selbst Teil der Welt sind, in der sie operieren. Sie beziehen sich auf Modelle von innen heraus, nicht von außen her. Dadurch ändert sich die Bedeutung der Vorhersage. Wenn Algorithmen Vorhersagen machen, sehen sie nicht im Voraus eine unabhängige externe Gegebenheit. Sie sehen nicht die Zukunft, weil die ist ja noch gar nicht da. Es wäre unmöglich, sie zu sehen. Algorithmen fabrizieren die Zukunft durch ihre Operationen und deswegen können sie antizipieren. In gewissem Sinne sehen Algorithmen die Zukunft, die erst entstehen wird, weil die Algorithmen intervenieren. Algorithmische Vorhersagen sind individuell, kontextabhängig und sie beziehen sich nur auf das spezifische Element, das sie ansprechen. Ein Produkt, eine Person, die Eiscreme zum Beispiel. Die Algorithmen, die zum Beispiel beim Predictive Shopping zum Einsatz kommen, sagen nicht aus, wie die Verbrauchertrends in der nächsten Saison aussehen und welche Produkte mehr oder weniger verkauft werden. Das machen die Algorithmen nicht. Sie machen was anderes. Sie nehmen vorweg, welche spezifischen Produkte der einzelne Verkäufer kaufen will, noch bevor der einzelne Käufer sie selbst ausgewählt hat. Und möglicherweise, bevor der überhaupt seine Bedürfnisse selbst kennt, die schlagen ihm die Produkte vor. Das können Produkte sein, die die Person gar nicht kennt, aber der Algorithmus sucht sie aus als kompatibel mit den Merkmalen dieses Verbrauchers. Und sie kennen das ja alle, wie das aussieht. Andere Benutzer haben das und das gekauft. Wir wissen ja, wie diese algorithmischen Vorschläge aussehen. Die Kriterien, die dabei genutzt werden von den Algorithmen, sind oft oder fast immer nicht ermittelbar. Keiner weiß, wie die das entscheiden. Meistens sagt man, das ist nach Wahrscheinlichkeitsprinzip, aber meistens weiß der Programmierer selbst nicht, wie das entstanden ist. Zum Beispiel, der Benutzer eines Shoppingportals kauft eine Barbie-Puppe und das System bietet ihm Biosnacks an. Keiner weiß, warum. Wie funktioniert das? Wenn der Algorithmus recht hat und tatsächlich der Verbraucher den Biosnack kauft, dann tut er das nicht, weil der Algorithmus die Zukunft vorhergesehen hat. Man hätte ja auch gar keine Zukunft solcher Art, wenn denn der Algorithmus hier nicht eingegriffen hätte und dieses Produkt dahin gebracht hat. Damit produziert der Algorithmus die Zukunft. Eine Zukunft, die die Voraussage des Algorithmus bestätigt oder eben auch nicht, weil wir kaufen ja nicht immer das, was wir vorgeschlagen bekommen. Aber der Algorithmus lernt auch aus negativen Erfahrungen und wird immer besser. Und genau deswegen müssen wir auch kritisch darauf schauen. Aber das mit dem Kaufen und den Vorschlägen ist nur das Leichte. Viel schwieriger zum Beispiel ist die Kriminalprävention, die Verbrechensprävention. Algorithmen und Vorhersagen sollen es ermöglichen, dass die Polizei handelt, bevor eine Risikoperson eine kriminelle Karriere beginnt. Das heißt, man verhindert eine negative Zukunft. Mit den entsprechenden Einschränkungen sollten also algorithmische Vorhersagen immer wirksam sein. Selbst dann, wenn die Vorhersagen nicht realisiert werden, sollten Algorithmen aufgrund der verfügbaren Daten die bestmöglichen Vorhersagen bieten. In vielen Fällen können sie wirklich die Zukunft erraten, aber selbst wenn die Prognose falsch ist, soll der Algorithmus dazu beitragen, eine künftige bessere Performance zu erreichen. Das ist aber nicht immer der Fall. Was passieren kann, ist, dass es stimmt, aber manchmal zum Glück oder zum Unglück stimmt es nicht. Selbst wenn algorithmische Vorhersagen korrekt sind, können sie auch unwirksam sein. Auch das wurde bereits beobachtet. Das ist das, was McKinsey die Produktion der Vorhersage nennt. Das heißt, sie beeinflusst die Wirksamkeit der Prognose. Wenn wir wissen, wer unser Produkt kauft, dann warten wir nicht, bis die Person in den Supermarkt geht, sondern wir bieten ihm das Produkt direkt an. Oder wenn wir wissen, dass jemand ein Verbrechen begehen wird, wenn wir Namen und Adressen kennen, dann versuchen wir, die Person dran zu hindern. Wir schränken zum Beispiel die Bewegungsmöglichkeit der Person ein. Das kann zu self-fulfilling prophecies führen, zu sich selbst erfüllenden Kreisläufen. Beim Einkaufen ist das noch nicht so schlimm, aber man muss sich schon Sorgen machen, wenn hier präemptive Politik entwickelt wird. Das heißt, Risiken werden vorweggenommen angeblich und vorab verhindert. Nehmen wir mal den Fall der Sicherheitsmaßnahmen. Wenn Sicherheitsmaßnahmen entschieden werden heute zu potenziellen Kriminellen, dann wird ihr Entscheidungsspielraum begrenzt. Das heißt, die Polizei entscheidet heute, welche Leute sie verfolgt. Wenn aber das Verbrechen ganz woanders passiert, dann beobachtet die Polizei die falschen Leute. Das haben wir ja gesehen. Die Polizei konzentriert sich auf sogenannte potenzielle Gefährder, die angeblich keine Chance haben und sowieso kriminell werden. Aber andere Menschen fallen damit aus dem Blickfeld der Sicherheitsbehörden und die können sich weiter unbeschränkt bewegen bzw. Verbrechen begehen. dann beim Einkaufen ist es ja so, dass man, dass der Algorithmus nur die Reaktion der, der Verbraucher auf die vorgeschlagenen Produkte kennt. Er weiß nicht, was die Verbraucher sonst noch an Produkten gerne hätten. Also anstatt in die Zukunft zu blicken, schaut der Algorithmus in die Vergangenheit. Und damit wird die Gegenwart gezwungen, eine Zukunft abzubilden, die der Algorithmus angeblich gesehen hat. Die gegenwärtige Zukunft wird auf die vergangene Zukunft reduziert. Das Problem ist in diesem Fall nicht nur die Gefahr der falschen Prognose, sondern auch die Einschränkung künftiger Möglichkeiten für alle beteiligten Akteure, für Entscheidungsträger, für jeden von uns. Das ist das Problem mit dem Algorithmus. Der kann wertvoll sein, aber wir müssen die Risiken im Blick behalten. Man kann natürlich die Techniken und die Rechenmöglichkeiten umfassend ausschöpfen, aber man kann keine Zukunft sich vorstellen, wo alles davon abhängt, was man nach der Vorhersage tut. Algorithmen sind und bleiben nämlich blind gegenüber der Zukunft, die sie produzieren. Was kann man angesichts eines solchen Zustandes tun? Das ist eine riesige Frage. Und wir können hier sagen, dass Algorithmen zwar lernen können, aber sie lernen nicht, wie man lernt. Aber Lernen, wie man lernt, ist die grundlegende Komponente des empirischen Lernens, ist die Grundlage unserer menschlichen Fähigkeit zur Verallgemeinerung, zur Nutzung von Erfahrung. Die Erfahrung kann dazu führen, dass man besser erfährt, welches Eis ein bestimmter Konsument wann und in welcher Form kaufen möchte. Aber es könnte auch dazu führen, dass man erfährt, dass je mehr Eiscremes online angeboten werden, desto weniger Menschen sie kaufen wollen und dass sie eben eher auf der Straße ihre Sachen kaufen. In diesem Fall führt die Erfahrung nicht nur dazu, dass Vertrauen in eine In diesem Fall führt die Erfahrung nicht nur dazu, dass Vertrauen in die Ausgangshypothese zu stärken oder zu schwächen ist, sondern dass vielleicht auch manchmal Produkte nicht gekauft werden, weil wir zu viel Druck ausgeübt haben. Oder wir können auch lernen, dass Werbe-E-Mails den Umsatz schädigen. Also es heißt nicht unbedingt, dass wir alles nur vom Algorithmus bestimmen. Wir haben die offene Zukunft und die könnte sich auch anders entwickeln. Je mehr Erfahrung man hat, je viel mehr Wissen um die Vergangenheit, umso besser kann man auch unsere Beziehung mit der Welt gestalten und die Zukunft erfahren. Je mehr Erfahrung man hat, umso mehr erwartet man auch, dass die Zukunft nicht vorbestimmt ist, sondern Überraschungen bereithält. Voraussagen heute sind sehr, sehr komplex in unserem sozialen Umfeld. In der divinatorischen Semantik war es noch plausibel, solche Voraussagen, solche Wahrsagungen zu treffen. Aber in unserem digitalen Zeitalter haben wir intensive Kommunikation und jede Vorhersage, ganz besonders die korrekte, wird diskutiert und geändert. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, was wir tun. Wir müssen diese Blindheit der Algorithmen überwinden und wir müssen die Möglichkeit finden, uns selbst zu verwirklichen mit Algorithmen, aber aus uns selbst heraus.